Ich habe die letzte Predigt geschlossen mit der Aussage von Spurgeon, der die Errettung des Heil mit einem Tor verglichen hat, auf dem draufsteht, wenn man von der einen Seite schaut, steht: Kommt her zu mir, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Und das ist der Ruf, der an die Ungläubigen ergeht. Es ist im Prinzip das Evangelium, das dem Ungläubigen verkündigt wird. Und jemand kommt an den Punkt, dass er daran glaubt, dass er daran vertraut, dass ihm klar geworden ist, ich brauche Erlösung, ich brauche Errettung, und kommt im Glauben zum Herrn Jesus. Er geht durch diese Tür durch und dann schaut er zurück und dann sieht er die Aussage: Er wählt vor Grundlegung der Welt. Warum sieht er sie erst, nachdem er durchgegangen ist? Er sieht sie deswegen erst, weil die Lehre der Erwählung kann natürlich ein Ungläubiger nicht verstehen. Er mag damit vielleicht mal konfrontiert worden sein oder in der Bibel darüber gestolpert sein. Generell kann er die aber nicht wirklich einordnen. Ja, die erste Reaktion, wenn es um Erwählung geht, ist bei Ungläubigen: Das ist ja ungerecht. Ja, leider ist das nicht nur die Reaktion bei Ungläubigen, sondern auch oft bei Gläubigen. Und genau dessen ist sich Paulus bewusst. Wir haben uns letztes Mal schon etwas mit Römer 9 beschäftigt und Paulus erklärt diesen Grundsatz der Auserwählung in Römer 9. Und er ahnt schon, nachdem er diese Ausführung gemacht bis zu Vers 13, dass seine Leser jetzt sagen werden: Gott ist ungerecht. Das sieht er voraus, weil er weiß, das ist die natürliche menschliche Reaktion auf die Lehre der Erwählung. Und weil er das voraussieht, weil er das ahnt, geht er ganz ausdrücklich darauf ein in Vers 14. Er sagt deswegen in Römer 9, Vers 14: Was wollen wir nun sagen? Ist etwa Ungerechtigkeit bei Gott? Also er fragt: Ist etwa Ungerechtigkeit bei Gott? Und seine Antwort darauf ist: Das sei ferne. Er weist es von sich. Er sagt: Gott ist nicht ungerecht, Gott ist gerecht. Aber manche würden jetzt erwarten, dass Paulus sagt: Ihr habt mich falsch verstanden. Ganz so, wie ihr das jetzt verstanden habt, habe ich es gar nicht gemeint. Er hätte jetzt sagen können, ganz klar erklären können: Die Erwählung basiert in Wirklichkeit auf der Wahl des Menschen. Er hätte jetzt sagen können: Gott hat von Ewigkeit her in die Zukunft geschaut und hat geschaut, wer würde freiwillig zum Glauben kommen, und den hat er erwählt. Das hätte er jetzt ausführen können, um jeglichen Zweifel auszuräumen und ganz klar zu erklären: Letztendlich liegt die Erwählung doch am Menschen. Es würde heißen, dass eigentlich der Mensch in der Zeit wählt, und das, was der Mensch in der Zeit wählt, das wählt Gott von Ewigkeit her. Wenn wir aber genau darüber nachdenken, dann wäre diese Aussage dann nicht mehr eine Wahl Gottes. Ja, wenn ich etwas wähle, ja, ich gehe zur Bäckerei und wähle eine Brezel, dann habe ich diese Brezel gewählt. Ich möchte diese Brezel essen. Wenn mir aber, angenommen, man könnte jetzt die Zukunft voraussehen, ja, das können Menschen natürlich nicht, man könnte die Zukunft voraussehen, beziehungsweise jemand könnte die Zukunft voraussehen. Und würde mir sagen, also bevor ich zur Bäckerei gehe, würde er, sagen wir so rum, er würde voraussehen: Ich wähle die Brezel. Und würde das in ein Buch schreiben. Er würde aufschreiben: Es ist festgelegt, es ist bestimmt, Simon wählt die Brezel. Und würde sagen: Also, ich habe entschieden, dass Simon die Brezel wählt. Ich habe es ja ins Buch geschrieben. Wenn wir darüber nachdenken, dann ist es klar, dass es keine Auswahl dessen mehr, der das ins Buch geschrieben hat, sondern er hat ja lediglich vorausgesehen, Simon wird die Brezel wählen. Aber die Wahl hat Simon selbst getroffen. Und so wäre es auch mit der Lehre der Erwählung. Wenn Gott ins Buch aufschreibt, und es wird da auch gesprochen, wir werden es noch sehen vom Lebensbuch des Lammes, wo vor Grundlegung der Welt die Namen derer drinstehen, die zum Glauben kommen, wenn Gott diejenigen da hineinschreiben würde, von denen er sehe, sie würden selbst und freiwillig wählen, dann wäre es nur eine Voraussicht dessen, was die Menschen selbst wählen. Es wäre keine Wahl Gottes mehr. Das müssen wir uns vor Augen führen. Und deswegen tut Paulus das gar nicht. Paulus sagt hier jetzt nicht, Moment mal, es handelt sich um diejenigen, die selbst gewählt haben, sondern er setzt noch einen drauf in Vers 15. Er sagt erstmal, ist etwa Ungerechtigkeit bei Gott, das sei ferne. Und in Vers 15 sagt er, denn zu Mose spricht er, wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig, und über wen ich mich erbarme, über den erbarme ich mich. Also hier betont er erstmal, das ist Gott, das ist Gottes Recht, Gott ist souverän. Er darf dem gnädig sein, dem er gnädig ist, und er darf sich über den erbarmen, über den er sich erbarmt, weil er Gott ist, weil er das Recht hat, alles zu tun, was er will. Auch hier könnte man einwenden, ja, aber er erbarmt sich ja nur über die, die auch wollen. Deswegen sagt Paulus dann in Vers 16, so liegt es nun nicht an jemandes Wollen oder Laufen, sondern an Gottes Erbarmen. Also hier sagt er ganz ausdrücklich, es liegt nicht an jemandes Wollen oder Laufen, sondern an Gottes Erbarmen. Also es ist letztendlich in Gott begründet. Dann fragen wir uns ja, wird jemand gerettet gegen seinen Willen? Natürlich nicht. Das ist ja genau das, wenn wir auf das Bild der Tür zurückkommen. In dem Moment, wo er dieses Angebot des Evangeliums sieht und es ihm klar geworden ist durch die Gnade Gottes, das ist wahr, dann will er ja auch gerettet werden. Also es ist durchaus so, dass er will. Aber dieser Wille, mit dem er will, das ist ein befreiter Wille. Das müssen wir uns vor Augen halten. Wenn wir die Bibel durchschauen, alle Stellen, wo es um den Willen des Menschen geht, dann sehen wir, dass dieser Wille seit dem Sündenfall versklavt ist. Auch da werden wir noch zwei Stellen nachher dazu aufschlagen. Aber das ist die Lehre der Schrift. Der Wille des Menschen, des gefallenen Menschen ist versklavt und er muss erstmal befreit werden, um sich zum Guten hinzubewegen. Um das Gute zu wollen, braucht der Mensch die Befreiung durch den Herrn, das Wirken des Heiligen Geistes. So liegt es, wie Paulus sagt, nicht an jemandes Wollen oder Laufen, sondern an Gottes Erbarmen. Und Gottes Erbarmen fängt schon da an, wo der Mensch anfängt zu suchen und zu fragen. In Vers 17 geht es dann weiter, denn die Schrift sagt zum Pharao, eben dazu habe ich dich aufstehen lassen, dass ich an dir meine Macht erweise und dass mein Name verkündigt werde auf der ganzen Erde. So erbarmt er sich nun, über wen er will, und verstockt, wen er will. Also hier wird es auch wieder deutlich gesagt, der Pharao ist ein Beispiel von jemandem, der verstockt wurde. Und es steht auch ganz klar in der Schrift, er verstockt, wen er will. Nun ist die Frage, ist das nicht ungerecht, dass Gott jemand verstockt, wie zum Beispiel den Pharao? Auch das ist nicht ungerecht, denn auch der Herr darf verstocken, wen er will, weil er souverän ist. Wir müssen uns aber hier natürlich vor Augen führen, dass der Pharao sich schon bevor er verstockt wurde, in einem sündigen und gefallenen Zustand befand. Das ist natürlich wichtig, uns das vor Augen zu halten. Gott geht nicht her und verstockt jemand, der dabei ist, aufrichtig nach der Wahrheit zu suchen und zu fragen und gerettet werden will. Das ist ja gar nicht die Grundhaltung des gefallenen Menschen. Die Grundhaltung des gefallenen Menschen ist, dass er die fleischlichen Begierden, dass er diese erstrebt, dass er diesen nachgeht, das ist die Grundhaltung und das war auch die Grundhaltung des Pharaos. Und hier hat natürlich Gott das Recht anzusetzen und jemanden zu verstocken, dass er gewissen Offenbarungen Gottes noch mehr ungehorsam wird. Beim Pharao war es der Fall, Gott hat Wunder gewirkt, die 10 Wunder geschahen durch Mose und der Pharao wurde verstockt, dass er nicht nachgab und praktisch aufgrund von diesen Wundern sagte, jetzt zieht alle. Denn Gott wollte seinen Namen herrlich erweisen, er wollte alle Wunder tun. Also hier geht es eben nicht darum, dass der Pharao verstockt wurde, dass Gott verhindert hat, dass er gerettet wird. Nein, der Pharao war schon auf dem breiten Weg und hier verstockt Gott ihn, dass er auf das Wirken Gottes nicht positiv reagiert, sondern negativ reagiert. Aber die Grundlage für die Verstockung, die war schon im bösen Herzen des Pharao gelegt. Der Pharao war gefallen, er war sündig und deswegen heißt es auch im Alten Testament an einer Stelle, der Pharao verstockte sein Herz selbst. Es heißt aber weit öfters, Gott verstockte sein Herz. Aber es heißt eben auch, der Pharao verstockte sein Herz. Und hier sehen wir die Grundlage, dass Menschen ihr Herz verstocken, das ist ihr eigenes Herz. Und Gott setzt da an diesem bösen Herz und er wirkt durch seine Wahrheit, durch sein Licht. Und die Konfrontation der Bosheit des Menschen mit dem Licht Gottes führt, ohne die Gnade Gottes, führt diese Konfrontation, dass der Mensch noch sündiger wird. Dass der Mensch noch mehr rebelliert. Denn der Mensch liebt nicht das Gute, er liebt das Böse. Er liebt das, was seiner Natur entspricht. Und deswegen ist es ja nötig, dass wenn jemand gerettet wird, dass er eine neue göttliche Natur bekommt. Wir sehen ja schon als Gläubige, wie wir zu kämpfen haben gegen die Sünde, gegen den alten Menschen. Das ist ein beständiger Kampf. Und wenn jemand nicht gläubig ist, den Heiligen Geist nicht hat, dann ist natürlich dieses Herz sehr stark und sehr mächtig. Das widerspricht natürlich nicht, dass jemand kultivierte Sitten hat, höflich ist. Das ist nicht die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Also hier sagt er, er erbarmt sich über wen er will und verstockt, wen er will. Und in Vers 19 geht er weiter. Nun wirst du mich fragen, warum tadelt er dann noch? Denn wer kann seinem Willen widerstehen? Ja, wer kann dem Willen Gottes widerstehen? Die Antwort ist ganz klar, niemand kann dem Willen Gottes widerstehen. Wenn Gott so stark an einem Menschen wirkt, dann führt er diesen Menschen auch zur Umkehr. Er kann es. Er ist fähig dazu. Er war fähig dazu bei jedem von uns, bei jedem, der wirklich an den Herrn Jesus glaubt. Wir haben es ihm zu verdanken und nicht uns selbst. Und auch hier könnte man mit Gott rechten. Und in Vers 20 heißt es dann, ja, o Mensch, wer bist denn du, dass du mit Gott rechten willst? Spricht auch das Gebilde zu dem, der es geformt hat. Warum hast du mich so gemacht? Oder hat nicht der Töpfer Macht über den Ton aus derselben Masse, das eine Gefäß zu Ehre, das andere zu Unehre zu machen? Gott ist der Töpfer, wir sind der Ton und er hat Macht über den Ton. Er hat das Recht über den Ton. Er hat das Recht, aus dem einen Teil ein Gefäß zu Ehre, aus dem anderen ein Gefäß zu Unehre zu machen. Wenn nun aber Gott, da er seinen Zorn erweisen und seine Macht offenbar machen wollte, mit großer Langmut die Gefäße des Zorns getragen hat, die zum Verderben zugerichtet sind, damit er auch den Reichtum seiner Herrlichkeit an den Gefäßen der Barmherzigkeit erzeige, die er zuvor zur Herrlichkeit bereitet hat. Als solche hat er auch uns berufen, nicht allein aus den Juden, sondern auch aus den Heiden. Also hier sehen wir, er geht auf die Gefäße nochmal ein. Er sagt, Gott hat mit großer Langmut die Gefäße des Zorns getragen. Es sind Gefäße des Zorns, aber Gott trägt sie mit Langmut. Das deckt sich auch mit der Aussage Jesu, dass Gott regnen lässt über Gerechte und Ungerechte, über Gute und Böse. In dieser Zeit, in dieser Gnadenzeit, ist Gott noch langmütig. Aber er hat einen Plan und er wird diesen Plan ausführen. Und wir sind berufen, als Gläubige sind wir berufen, Gefäße zur Ehre Gottes zu sein. Und er sagt, diese sind berufen nicht allein aus den Juden, sondern auch aus den Heiden. Es gibt manche, die sehen die klare Lehre der Erwählung hier in diesem Kapitel, sagen aber, dieses Kapitel bezieht sich nur auf Israel und deswegen können wir es gar nicht auf unsere Errettung, auf unser Heil anwenden. Diese Aussage wird von Vers 24 ganz klar widerlegt, weil es hier heißt, nicht nur aus den Juden, sondern auch aus den Heiden hat er uns als solche berufen, als Gefäße zur Ehre. Und das zeigt uns ganz klar, dass er nicht nur von den Juden spricht, von Israel, sondern tatsächlich auch von den Heiden. Das ist ein Prinzip, das er hier darlegt, das allgemein zutrifft auf solche, die gerettet werden, auf solche, die zu Gefäße der Ehre gemacht werden. zu Gefäßen der Ehre gemacht werden. Dann Vers 25, wie er auch durch Hosea spricht: Ich will das mein Volk nennen, was nicht mein Volk war, und die Geliebte, die nicht Geliebte war. Und es soll geschehen an dem Ort, wo zu ihnen gesagt wurde: Ihr seid nicht mein Volk, da sollen sie Söhne des lebendigen Gottes genannt werden. Jesaja aber ruft über Israel aus: Wenn die Zahl der Kinder Israels wäre wie der Sand am Meer, so wird doch nur der Überrest gerettet werden. Denn eine abschließende und beschleunigte Abrechnung in Gerechtigkeit wird der Herr durchführen, wie eine summarische Abrechnung über das Land. Und wie Jesaja vorhergesagt hat, hätte der Herr der Herrscher uns nicht einen Samen übrig bleiben lassen, so wären wir wie Sodom geworden, wie Gomorra gleichgemacht. Wir gehen jetzt nicht weiter hier auf Römer 9 ein, da das kein Studium von Römer 9 heute werden soll, sondern nur ein Auszug aus Römer 9. Aber natürlich ist Römer 9 ein Kapitel, das sich lohnt zu studieren, und möchte jedem Mut machen, sich selbst da noch mehr mit zu beschäftigen. Wir schauen auf die nächste Bibelstelle, 1. Korinther 1, Vers 30. Da lesen wir: Durch ihn aber seid ihr in Christus Jesus, der uns von Gott gemacht worden ist zu Weisheit, zur Gerechtigkeit, zur Heiligung und zur Erlösung, damit es geschehe, wie geschrieben steht: Wer sich rühmen will, der rühme sich des Herrn. Auch hier, wenn wir die Stelle genau anschauen, dann sehen wir, wen haben wir es zu verdanken, dass wir in Christus Jesus sind? Hier steht: durch ihn, also nicht durch uns, sondern durch ihn. Und das Ziel ist: wer sich rühmen will, der rühme sich des Herrn. Das ist auch das Ziel, das Gott mit Gläubigen hat, sie zu demütigen, dass sie eben nichts mehr sich selbst zuschreiben, sondern die Gnade Gottes rühmen. Und 2. Thessalonicher 2, Vers 13. Da lesen wir: Wir aber sind es Gott schuldig, alle Zeit für euch zu danken, vom Herrn geliebte Brüder, dass Gott euch von Anfang an zur Errettung erwählt hat, in der Heiligung des Geistes und im Glauben an die Wahrheit. Also hier lesen wir auch von dem Plan Gottes, von der Erwählung Gottes. Und es heißt hier: Gott hat es von Anfang an getan, er hat euch von Anfang an zur Errettung erwählt. Diese Stelle ist auch in dem Sinne wichtig, dass wir hier ganz klar sehen, dass die Erwählung auch zum Heil geschehen ist. Wir haben ja manche Stellen in Bezug auf Erwählung, wo es dann um den Dienst geht, ja, wo es heißt, dass wir erwählt sind, um dem Herrn zu dienen, was natürlich ganz richtig ist. Aber wir sehen auch hier, die Erwählung ist erstmal die Erwählung zum Heil, zur Errettung. Und dann kommt auch die Folge in der Heiligung des Geistes und im Glauben an die Wahrheit. Und das deutet schon das Wirken des Heiligen Geistes an, dass sich der Gläubige, nachdem er zum Glauben kommt, dann auch in einem Prozess befindet der Heiligung. Die Heiligung geschieht natürlich auch schon am Anfang, nämlich die Absonderung von der Sünde, von der Welt, von dem Bösen. Das ist ja das Erste, was geschieht, wenn jemand zum Glauben kommt. Dann wird er als heilig erklärt und er ist nicht mehr Teil sozusagen des Volkes, zu dem er vorher gehörte, natürlich von seiner Nachkommen, von seinem Fleisch her schon, aber er gehört zu diesem neuen Eigentumsvolk Gottes, von dem auch Petrus spricht. Und wir wollen dann noch eine interessante Stelle anschauen, und zwar aus der Offenbarung. Offenbarung 13, Vers 8. Und zwar, da geht es um das Tier, um den Antichristen. Und hier heißt es: Und alle, die auf der Erde wohnen, werden es anbeten, deren Namen nicht geschrieben stehen im Buch des Lebens des Lammes, das geschlachtet worden ist von Grundlegung der Welt an. Das ist jetzt zwar eine zukünftige Aussage, aber sie ist in dem Sinne interessant, dass hier steht, erstmal alle werden den Antichristen anbeten. Aber es gibt eine Ausnahme. Und die wird so ausgedrückt, ja, indem hier gesagt wird, wird diejenigen werden es anbeten, deren Namen nicht im Buch des Lebens des Lammes stehen. Es hätte auch ganz andersrum formuliert werden können, wenn es anders wäre. Es hätte auch so formuliert werden können, dass diejenigen, die das Tier anbeten, werden aus dem Buch des Lebens des Lammes gestrichen. Aber so steht es nicht drin, sondern diejenigen beten das Tier an, die nicht im Buch stehen. Andersherum, diejenigen, die im Buch stehen, die werden bewahrt, das Tier anzubeten. Wir wissen natürlich, es darf nicht passieren, dass ein Gläubiger das Tier anbetet. In dem Moment, wo das Tier angebetet wird, gibt es kein Zurück mehr, beziehungsweise in dem Moment, wo das Zeichen angenommen wird, gibt es keine Möglichkeit zur Umkehr mehr. Und deswegen gibt es hier eine Reihe von Menschen, die werden davor bewahrt, das Tier anzubeten. Und ihre Namen stehen im Buch des Lebens des Lammes, während die anderen nicht in diesem Buch stehen. Also die Grundlage für die eine oder für die andere Seite ist das Lebensbuch des Lammes. Und wir dürfen das Lebensbuch des Lammes nicht mit dem allgemeinen Buch des Lebens verwechseln, das zum Beispiel auch in den Psalmen erwähnt wird. Das Buch des Lebens, das ist wirklich ein Buch, in dem alle Lebendigen aufgezeichnet sind. Und aus diesem Buch wird wirklich gestrichen, aus diesem Buch wird nämlich derjenige rausgestrichen, der im Unglauben stirbt. Also so viel dazu. An vielen anderen Stellen, also zusätzlich zu denen, die wir jetzt gesehen haben, wir haben jetzt nur wenige betrachtet, sagt uns die Bibel von der Erwählung, dass wir auserwählt sind, und das stimmt überein mit der Aussage des Petrus, dass wir ein auserwähltes Geschlecht sind. Und diese Aussage stimmt auch noch mit den biblischen Prinzipien überein. Und drei von diesen Prinzipien wollen wir noch ganz kurz betrachten. Das eine biblische Prinzip finden wir in Römer 3, und das ist die Sündhaftigkeit der gefallenen Menschheit. Es heißt in Römer 3 ab Vers 10, wie geschrieben steht, es ist keiner gerecht, auch nicht einer, es ist keiner, der verständig ist, der nach Gott fragt. Sie sind alle abgewichen, sie taugen alle zusammen nichts, da ist keiner, der Gutes ist, da ist auch nicht einer. Ja, dieses Prinzip zeigt uns die Verdorbenheit des Menschen seit dem Sündenfall. Und Paulus sagt hier wirklich sehr klar, keiner fragt nach Gott. Manche sagen ja, es werden diejenigen gerettet, die aufrichtig nach Gott fragen oder nach Gott suchen. Die Schrift sagt uns aber, von sich aus fragt niemand nach Gott. Von sich aus fängt man erst gar nicht an, nach Gott zu fragen oder zu suchen. Daraus sehen wir auch, wenn jemand anfängt zu fragen und zu suchen, aufrichtig zu fragen und zu suchen, dann hat er das schon dem Herrn zu verdanken. Und wir müssen uns natürlich auch vor Augen halten, dass nicht jede Suche, wie auch immer diese aussieht, eine aufrichtige Suche und ein aufrichtiges Fragen nach Gott ist. Der Mensch ist neugierig und er möchte neue Dinge erfahren und hören. Ja, es gibt viele, die suchen, und die suchen in der Esoterik und in anderen Dingen, und da suchen sie gerne und hören Neues, aber wenn sie mit dem Evangelium konfrontiert werden, dann wollen sie davon nichts wissen. Das ist keine aufrichtige Suche nach Wahrheit, sondern das ist nur eine Befriedigung der menschlichen Neugierde, und das ist nicht gleichzusetzen mit einer aufrichten Suche. Weil es gibt Aussagen, ja, der und der hat sein Leben lang Gott gesucht und hat ihn aber nicht gefunden. Solche Zeugnisse gibt es ja auch. Aber nur der Herr weiß, wie diese Suche aussieht, denn er ist der Wirkende und er ist der, der auch ins Herz sieht. Hier sehen wir aus der Aussage von Paulus, dass wenn jemand anfängt zu fragen, dass hier schon die Gnade Gottes am Wirken ist, der Mensch sich selbst überlassen, er wird gar nicht erst anfangen zu fragen, zumindest nicht ein aufrichtiges Fragen und Suchen nach der Wahrheit. Das ist dann das, was auch vorlaufende Gnade genannt wird. wenn gewisse Ereignisse im Leben eines Menschen passieren, die ihm zum Nachdenken bringen und er auch wirklich dann drüber nachdenkt und diese Ereignisse letztendlich dazu beitragen, dass jemand zum Glauben kommt. Und diese Ereignisse, die können ganz unterschiedlich aussehen. Ja, es gibt Zeugnisse von Menschen, die finden, kurz bevor sie Selbstmord begehen wollen, finden sie ein Traktat oder stoßen auf einen Bibelvers und kommen dadurch so zum Nachdenken, dass sie letztendlich zum Glauben an den Herrn kommen. Auch hier sehen wir wieder die Gnade Gottes, die Gnade des Herrn, denn es gibt auch so viele Menschen, die begehen Selbstmord, ohne auf solch ein Traktat oder eine Bibelversaussage zu treffen. Oder ohne, dass ein Anruf kurz vorher kommt von einem gläubigen Bruder, einer gläubigen Schwester. Wir sehen, dass diese Umstände letztendlich auch schon die Gnade Gottes darstellen. Also das ist das erste Prinzip, ist die Sündhaftigkeit. Mit einher mit dieser Sündhaftigkeit geht natürlich der geistliche Tod. Das zweite Prinzip, von dem wir in Epheser 2 lesen, da heißt es ab Vers 1, auch euch, die ihr tot wart durch Übertretungen und Sünden, in denen ihr einst gelebt habt nach dem Lauf dieser Welt, gemäß dem Fürsten, der in der Luft herrscht, dem Geist, der jetzt in den Söhnen des Ungehorsams wirkt, unter ihnen führten auch wir alle einst unser Leben in den Begierden unseres Fleisches, indem wir den Willen des Fleisches und der Gedanken taten, und wir waren von Natur Kinder des Zorns, wie auch die anderen. Gott aber, der reich ist an Erbarmen, hat um seiner großen Liebe willen, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren, durch die Übertretungen mit dem Christus lebendig gemacht. Aus Gnade seid ihr errettet. So erstmal bis dahin. Der ungläubige Mensch und wir alle, wir waren es, und der ungläubige Mensch ist tot, er ist getrennt von Gott. Und wir sehen hier, dass damit er lebendig gemacht wird, muss Gott die Initiative ergreifen. Hier lesen wir nichts davon, dass der tote Mensch auf einmal sich Gedanken machte und anfing eben nach der Wahrheit zu fragen und zu suchen, sondern er wurde lebendig gemacht. Auch uns, die wir tot waren, durch die Übertretungen mit dem Christus lebendig gemacht, aus Gnade seid ihr errettet. Und es ist klar, dass es Gnade ist. Ein Toter wird sich nicht selber aus dem Tod auferwecken. Er wird nicht sagen, ich werde jetzt lebendig, sondern der Herr ergreift die Initiative und erweckt ihn zum Leben. Und so kann es jeder von uns bezeugen können. Er ist vom Herrn zum Leben erweckt worden. Und deswegen ist genau dieses Kapitel auch das Kapitel, in dem so deutlich gesagt wird, dann in Vers 8, denn aus Gnade seid ihr errettet durch den Glauben. Wenn wir es bis hierhin lesen, könnte man meinen, ja gut, durch den Glauben, das ist aber der Glaube, der von uns selbst gekommen ist. Aber die Aussage geht weiter, und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es. Nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Also hier wird auch das Prinzip der Gnade ganz deutlich dargelegt, es kommt nicht aus uns, sondern es kommt vom Herrn. Und das dritte Prinzip, was auch natürlich damit in Verbindung steht, ist in Johannes 8. Vers 44. Da heißt es, ihr habt den Teufel zum Vater und was euer Vater begehrt, wollt ihr tun. Also hier wird ganz klar gezeigt, im geistlichen Sinne, wer ist der Vater der Menschen? Es ist der Teufel. Und der Wille des natürlichen Menschen ist auf seinen Vater gerichtet. Deswegen heißt es, was er begehrt, wollt ihr tun. Das ist das, was der natürliche Mensch will, das Begehren des Teufels erfüllen. Und das ist das, was ihn einnimmt und was ihn beherrscht. Wenn wir diese Gebundenheit des gefallenen Menschen betrachten, dann wird es deutlich, dass hier ein Wunder geschehen muss, damit jemand zum Glauben kommt. Dass Gott die Initiative ergreifen muss und die ergreift er auf der Grundlage der Erwählung, die er von Grundlegung der Welt durchgeführt hat, wie es im Epheser 1 heißt, dass wir auserwählt sind vor Grundlegung der Welt. Das stimmt natürlich auch wiederum überein mit den Aussagen, dass wir ein Geschenk des Vaters an den Sohn sind. Das wird immer wieder im Johannesevangelium betont. Der Vater hat uns dem Sohn geschenkt und der Sohn gibt diesen ewiges Leben, er offenbart diesen die Wahrheit, er bewahrt sie, er führt sie als seine Schafe, die ihm anvertraut worden sind. In dem Sinne sind Gläubige ein auserwähltes Geschlecht und brauchen sich nicht zu rühmen, sondern haben es dem Herrn zu verdanken. Wir kommen zurück zu 1. Petrus 2, Vers 9. Das ist wirklich ein Vers, der es in sich hat, wo sehr viele Aussagen vereint sind. Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum. Zusätzlich sind sie ein königliches Priestertum. Und auch diese Aussage ist in Anlehnung an eine alttestamentliche Aussage. Wir schlagen das zweite Buch Mose auf. Kapitel 19, Vers 5. Wenn ihr nun wirklich meiner Stimme Gehör schenken und gehorchen werdet und meinen Bund bewahrt, so sollt ihr vor allen Völkern mein besonderes Eigentum sein, denn die ganze Erde gehört mir. Ihr aber sollt mir ein Königreich von Priestern und ein heiliges Volk sein. Das sind die Worte, die du den Kindern Israels sagen sollst. Also das war die Aussage an das Volk Israel. Sie sollen ein Königreich von Priestern und ein heiliges Volk sein. Das erinnert doch sehr an die Aussage von Petrus. Und wer aufgepasst hat, dem wird aufgefallen, dass hier in dieser Aussage eine Bedingung erwähnt wird. Wenn ihr nun wirklich meiner Stimme Gehör schenken und gehorchen werdet. Und das liegt daran, dass der mosaische Bund an Bedingungen geknüpft war. Und wir wissen auch, wenn wir die Geschichte Israels anschauen, dass Israel diese Bedingungen leider nicht erfüllt hat. Sie hätten das sein sollen, ein Königreich von Priestern und ein heiliges Volk. Es gab auch Zeiten, wo sie diesem Ideal ziemlich nahe kamen, aber nur ziemlich. Sie haben es nie wirklich erfüllt. Und es gab, außer dem Herrn Jesus, der dann kam, keinen einzigen, nicht mal der vorbildlichste Gläubige im Alten Testament, der das mosaische Gesetz erfüllt hat. Es gab keinen und hier wird auch deutlich, und im Neuen Testament wird es ausdrücklich gesagt, durch das Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde. Eine wichtige Aufgabe des Gesetzes war es, dass die Sündenerkenntnis kommen sollte dadurch. Aber dazu sind sie berufen, sie sollten das besondere Eigentum sein, denn die ganze Erde gehört dem Herrn und er hat ein Volk zu seinem Eigentumsvolk erwählt, er hat sie berufen, er hat sie eben mit der Berufung berufen, sie zu einem Königreich von Priestern und zu einem heiligen Volk zu machen. Israel hat es nicht erfüllt. Israel wird es aber eines Tages erfüllen, das sehen wir in anderen biblischen Aussagen, im tausendjährigen Reich werden sie dieser Berufung nachkommen. Das lesen wir auch zu den Aussagen mit so auf den neuen Bund, Jeremia 31, Vers 31, dass sie alle Gott erkennen werden, vom Kleinsten bis zum Größten. Und es wird keiner dem anderen sagen müssen, erkenne den Herrn. Das ist eine Verheißung an das Volk. Sie sind in der Vergangenheit diesen nicht gerecht geworden. Aber auf der Grundlage des neuen Bundes werden sie dem gerecht werden. Und hier sehen wir auch, dass Sünde zu überwinden und zu besiegen, das ist nur möglich auf Grundlage dessen, was der Herr Jesus getan hat. Deswegen war es nicht möglich, unter dem alten Bund war es nicht möglich, Sieg über die Sünde zu haben. Wir schlagen dazu noch eine Stelle im Neuen Testament auf, Offenbarung 5. Ich lese mal ab Vers 8. Und als er das Buch nahm, fielen die vier lebendigen Wesen und die 24 Ältesten vor dem Lamm nieder, und sie hatten jeder eine Harfe und eine goldene Schale voll Räucherwerk. Das sind die Gebete der Heiligen. Und sie sangen ein neues Lied, in dem sie sprachen: Du bist würdig, das Buch zu nehmen und seine Siegel zu öffnen, denn du bist geschlachtet worden und hast uns für Gott erkauft mit deinem Blut aus allen Stämmen und Sprachen und Völkern und Nationen, und hast uns zu Königen und Priestern gemacht für unseren Gott, und wir werden herrschen auf Erden. Also wer sind die 24 Ältesten? Auch hier könnten wir jetzt eine ausführliche Ausführung noch machen über die Offenbarung. Wenn wir die Offenbarung studieren, dann sehen wir in Kapitel 2 und 3, da geht es um die Gemeinde. In Kapitel 4 wird der Thron Gottes gezeigt und ab da werden die 24 Ältesten im Himmel erwähnt und die Gemeinde auf Erden ist nicht mehr das Thema und deswegen zeigt uns das auf, dass hier die Entrückung geschehen sein muss und die Gemeinde im Himmel ist. Die 24 Ältesten stellen demnach die Gemeinde dar, die entrückte Gemeinde. Und diese 24 Ältesten sagen: Du hast uns zu Königen und Priestern gemacht für unseren Gott und wir werden herrschen auf Erden. Hier wird deutlich, dass die Gemeinde diese Bezeichnung bekommt: Sie werden zu Königen und Priestern gemacht. Und Petrus sagt: Ihr seid ein königliches Priestertum. Ist das gleichzusetzen mit dieser Aussage hier in der Offenbarung? Es hängt zusammen, müssen wir sagen. Die Gläubigen sind ein königliches Priestertum, aber so wie sie im tausendjährigen Reich herrschen werden, so herrschen sie jetzt noch nicht auf der Erde. Dennoch haben sie Autorität bekommen. Auch die Gemeinde hat eine geistliche Autorität, denn die Gemeinde ist der Leib Christi auf Erden. Und wir sind jetzt schon Priester für den Herrn, und zwar königliche Priester, die einen priesterlichen Dienst tun, die geistliche Opfer darbringen. Das sind aber geistliche Opfer und es ist ein geistlicher Dienst, den die Gläubigen tun. Sie haben jetzt nicht die Aufgabe zu herrschen, wie man über ein Land herrscht als eine Regierung. Das ist ganz bewusst nicht die Aufgabe der Gemeinde, sondern die Gemeinde ist dazu berufen worden, eine separate Einheit darzustellen, die verstreut ist unter die sämtlichen Regierungen und Völker der Erde. Da bildet diese Gemeinde eine Einheit und es ist gerade für die Gemeinde wichtig, eine separate Einheit, eine abgesonderte Einheit darzustellen und etwa nicht zu sagen, wir übernehmen jetzt die Regierung verschiedener Länder und fangen an zu herrschen. Das sehen wir auch bei Paulus zum Beispiel. Paulus hat es nicht angefangen, irgendwie anzustreben, die Herrschaft über das Römische Reich zu übernehmen. Ja. Er könnte auch jetzt sagen, ja gut, wir sind doch Könige, also müssen wir jetzt die Herrschaft anstreben, aber das genau hat er nicht getan. Jetzt müssen wir uns fragen, ja, darf jetzt ein Gläubiger gar kein Politiker sein? Ich würde es mal so sagen, Paulus sagt grundsätzlich, jeder bleibe in dem Stand, zu dem er berufen worden ist. Und wenn jemand Politiker ist und berufen wird, dann sollte er natürlich prüfen, ob er seinen Einfluss, seinen christlichen Einfluss in diesem Amt geltend macht, in dem er tätig ist. Er muss es aber ohne Korruption machen. Ja, wenn er an den Punkt kommt, wo er sagt, es geht nur mit Korruption, dann muss er ganz klar zurücktreten. Und ich denke, das ist in unserem Land schwierig, es ist in vielen Ländern schwierig, die obersten Ämter zu bekleiden als Christ, da muss ein wirklicher Christ schon von vornherein sagen, das strebe ich erst gar nicht an. Aber trotzdem zum Beispiel Bürgermeister oder sonst etwas kann durchaus möglich sein, dass man das ausführen kann, ohne die biblischen Prinzipien zu verleugnen. Des Weiteren kommt natürlich dazu ein Stamm, der zum Glauben kommt. Ein Stamm, der zum Glauben kommt, hat auch eine Verwaltung, eine Regierung. Das müssen wir uns mal vorstellen, die Gläubigen, wenn der ganze Stamm zum Glauben kommt, die Gläubigen sagen jetzt, ja gut, wir sind gelehrt worden, ein Christ darf auf keinen Fall in irgendwelchen Regierungsgeschäften mitmachen, also haben wir jetzt keine Stammeshäupter mehr. Ja. Auch das wäre der falsche Ansatz, die falsche Antwort. Natürlich brauchen sie weiterhin Stammeshäupter. Aber grundsätzlich sind das Sonderfälle, muss man sagen. Generell ist es die Aufgabe der Gläubigen, für die Regierung zu beten, dass der Herr alles richtig führt und richtig leitet, sodass das Wort verkündigt werden darf. Aber es kann einzelne Situationen geben, wie zum Beispiel die Gläubigen im Haus des Kaisers, die Paulus erwähnt. Es kann Situationen geben, wo ein Gläubiger auch solch eine Aufgabe hat, in diesem Stand berufen worden ist. Und Paulus hat denjenigen im Haus des Kaisers nicht gesagt, dass sie alle ihre Ämter niederlegen sollen. So, damit schließe ich nochmal abschließend in Bezug auf diese Aufgabe. Königliches Priestertum bezieht sich eben nicht auf Regierungsaufgaben, sondern das ist die geistliche Aufgabe, den geistlichen Priesterdienst, den der Gläubige bekommen hat. Und wir hatten ja schon diese verschiedenen geistlichen Opfer gesehen, und um die geht es hier. Und wenn wir mit Israel jetzt den Vergleich ziehen, Israel ist dem nicht gerecht geworden. Die Gemeinde hat jetzt die Aufgabe, diesen königlichen Priesterdienst zu tun. Die Gemeinde besteht aus Juden und aus Christen und tut diesen königlichen Priesterdienst. Aber die Erfüllung, so wie es dem Volk Israel verheißen worden war oder gesagt worden war, die wird dann durch das Volk Israel im tausendjährigen Reich geschehen. Dann wird das ganze Volk Israel wirklich ein Königreich von Priestern sein und zur Ehre Gottes, zur Ehre des Herrn leben. So viel heute, aber wir werden uns mit diesem Vers 9 noch eine Weile beschäftigen.